Diese Geschichte beginnt mit einer merkwürdigen Mail. Es ist der 8. Januar 2016. Ich bin damals Redakteur bei der SZ im Ressort Panorama und die Assistentin schreibt eine Rundmail mit dem Betreff: Erwartet jemand Tortenböden? Es ist ein Paket in der Redaktion angekommen. Darauf steht: 10 Obsttortenböden, kühl und trocken lagern. Ich interessiere mich echt für viele abseitige Dinge, deswegen bin ich damals wahrscheinlich im Panorama-Ressort gelandet. Ich habe Leute besucht, die andere mit ihren Blicken heilen wollen. Ich war auf Star Trek-Conventions, habe Promis interviewt. Viele bunte Geschichten. Aber Tortenböden? Ich habe keine bestellt und ich weiß auch nicht, was ich oder irgendwer sonst hier beruflich mit denen anfangen sollte. Eine Stunde später schreibt die Assistentin eine weitere E-Mail. Nachdem niemand sich meldet, war ich so frei reinzusehen. Eine ganze Kiste Liebe. Ich lese die E-Mail in meinem Büro und werde neugierig. Ich gehe also ins Sekretariat und sehe ein geöffnetes Paket auf dem Boden stehen. Ein leichter Geruch von Keller liegt in der Luft. Der braune Karton ist etwa so groß wie ein Kasten Bier. Die Schrift darauf ist blau und schon ein bisschen vergilbt. Tortenböden sind keine drin. Zum Glück, denn die wären längst verschimmelt. Ablaufdatum Oktober 1988 steht auf der Kiste. Stattdessen ist sie voll mit hunderten Schwarz-Weiß-Fotos. Sie quillt regelrecht über. Fast scheint es, als wollten die alten Bilder raus aus der Kiste. Dazwischen liegt viel anderes Zeug. Zeitungsausschnitte und Todesanzeigen, Hochzeitseinladungen und Notizbücher. Ich greife in den Karton und hole einen Schwung Fotos heraus. Ich blättere durch winzige Porträts, postkartengroße Bilder von Städten und von Landschaften. Und immer wieder sehe ich Fotos von ein und derselben Frau. Jung und schlank, mit hellen, kurzen Haaren, großen Augen und einem irgendwie ernsten Blick, selbst wenn sie lächelt. Sie ist auf den meisten Bildern elegant gekleidet, häufig trägt sie Handschuhe und einen Hut. Mal posiert sie für die Bilder, die Hände in den Schoß gelegt, mal sind es Schnappschüsse von ihr beim Autofahren oder beim Baden. Ich drehe die Fotos um, auf manchen sind Daten notiert, aus den 30er Jahren. Die Fotos strahlen etwas sehr Intimes aus, etwas sehr Privates. Die Frau blickt meistens direkt in die Kamera, als schaue sie jemand sehr Vertrautes an. Jetzt schaue ich zurück, viele Jahrzehnte später. Jemand, der nicht mal weiß, wie sie heißt, wer sie war, was sie erlebt hat. Wer ist diese Frau? Und woher kommt diese Kiste?
Und sie wollte auf gar keinen Fall, dass ihre Liebelei bekannt wird.
Die hat uns mal gesagt, sie hätte Kontakt gehabt zu Leuten, die hier in Aachen studiert hätten, die aus China gestammt hätten. Und das wären Leute aus gehobenen Kreisen gewesen. Und da
Wie geht es dir, lieber Keon? Bist du noch gesund? Und was machst du?
Also sie will die Kiste zurück und sie will, dass wir nichts drüber machen.
Und über deren Tod oder die Ursache ihres Todes wurde in der Familie stillschweigen.
The people are just people. And they fall in love.
Mein Name ist Martin Wittmann. Ich bin Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Diese Geschichte handelt von Leben und Tod, von Krieg und Frieden, vom Drama einer Familie und irgendwann auch von Weltpolitik. Aber was wir hier eigentlich erzählen, ist die Geschichte einer Liebe. Und eins kann ich euch jetzt schon verraten. Keine andere Recherche hat mich je so lange begleitet, oder besser gesagt, so lange verfolgt. Denn je mehr meine Kollegin Lea und ich über diese Kiste und ihren Inhalt recherchiert haben, desto tragischer, politischer, relevanter wurde es. Es geht um Deutschland in der Nazizeit. Es geht um China und einen epischen Machtkampf. Irgendwann taucht Hitler auf und uns wird klar, dass diese Kiste ein Schatz ist, der auch bei Historikern für Staunen sorgt. Und dann kam noch ein mysteriöser Todesfall dazu. Zwischendurch dachte ich wirklich, dass wir an dieser Recherche scheitern könnten. Aufgeben wollten wir aber auch nicht. Konnten wir auch gar nicht. Die Geschichte ist einfach zu gut, um sie nicht zu erzählen. Zu wichtig, um sie in der Kiste zu lassen. Deshalb packen wir jetzt alles aus. Ihr hört Die Kiste. Auf der Suche nach einer geheimen Liebe. Eine Podcast-Serie der Süddeutschen Zeitung. Und das ist Folge 1. Wer sind Magda und Keon? Ich stehe also im Büro von unserer Panorama-Assistentin und schaue mir diese Kiste an. Zwischen den Fotos steckt auch noch ein handgeschriebener Zettel, der nicht so alt aussieht wie die anderen Sachen in der Kiste. Ich ziehe ihn raus und lese. Liebe Panorama-Redaktion, diese Kiste habe ich 1999 im Keller meines Hauses in Köln gefunden und aufbewahrt. Wahrscheinlich wäre es eine wunderbare Romanvorlage. Ganz sicher ist es eine ganz große Liebesgeschichte. Bitte senden Sie mir das Foto der beiden Liebenden mit Sonnenschirm zurück. Als ich den Brief von dem Absender der Kiste lese, erinnere ich mich an unseren Aufruf. Wir hatten in der Zeitung unsere Leser gebeten, uns ihre schönsten Liebesgeschichten zu schicken, um daraus dann Artikel für die SZ zu machen. Nur deshalb hat uns diese Person also diese Kiste geschickt. Sie selbst scheint aber auch nicht mehr über die Kiste und ihren Inhalt zu wissen. Und wieder tauchen Fragen bei mir auf. Wieso liegt eine Kiste mit so vielen privaten Fotos einfach in einem Keller in Köln rum? Und wer hat sie dort stehen lassen? Das Foto der beiden Liebenden mit Sonnenschirmen, das der Absender zurückhaben will, das liegt direkt neben diesem Brief. Es ist das größte Bild in der Kiste, fast DIN A4 groß. Es hat schon einen Stich und ein paar Flecken. Zu sehen ist die Frau, die ich schon auf den vielen anderen Fotos gesehen habe. Sie steht auf einer Waldlichtung zusammen mit einem Mann. Er steht hinter ihr und umarmt sie. Dabei hält er einen Sonnenschirm. Der junge Mann sieht aus, als könnte er aus Asien stammen. Auch er ist auffallend elegant gekleidet. Er trägt einen Anzug und Krawatte, die Haare hat er sorgsam zum Seitenscheitel gekämmt. Er umarmt sie nicht innig, sondern eher vorsichtig. Sie lacht. Die beiden schauen in die Kamera und sie schauen echt glücklich aus. Es steht noch eine Notiz auf dem Foto. Sie ist mit schwarzer Füllertinte geschrieben. Eine liebe Erinnerung an einen schönen Sonntag, den 20. September 1932. Viele Kolleginnen und Kollegen kommen damals so wie ich ins Sekretariat und werfen einen Blick in die Kiste. Und jeder ist sofort berührt von dem Paar auf den Fotos. Immer wieder zieht einer von uns ein neues Bild aus der Kiste, das neue Fragen aufwirft. Es sind nämlich nicht nur Bilder von Spaziergängen im Wald oder vom Feiern beim Karneval. Da ist zum Beispiel ein Bild aus dem August 1936. Es wurde in Berlin aufgenommen, im Schwimmstadion, wie auf der Rückseite steht. Es waren die Olympischen Sommerspiele 1936, die Propagandaspiele. Adolf Hitler nutzte sie, um sich der Welt zu präsentieren. Spätestens, als ich die Fotos sehe, auf denen junge Männer mit riesigen Hakenkreuzfahnen aufmarschieren, frage ich mich, was macht ein junger Asiate zur Nazi-Zeit in Deutschland? Das ist nur eine von vielen Fragen, die meine Kollegen und ich uns in der Redaktion stellen. Aber wir sind zu beschäftigt mit anderen, aktuelleren Themen. Eigentlich hat niemand Zeit, sich in die 30er Jahre zu begeben und eine Recherche zu beginnen, die vielleicht zu nichts führt. Andererseits ist da dieser Gedanke, dass da vielleicht doch noch was Größeres in dem Paket schlummert. Wie oft bekommt man schon einen so großen Schatz an historischem Material in die Hände, zumal auch noch so einen schönen? Ich ertrage es jedenfalls nicht, dass die Kiste einfach so rumsteht, dass die Fragen, die sie aufwirft, einfach unbeantwortet bleiben, dass dieses Paar für immer ein Rätsel bleiben soll. Also nehme ich die Kiste nach ein paar Tagen mit in mein Büro. Ich fange erstmal an, nur sporadisch und nebenbei zu recherchieren. Was ich schnell rausfinde? Die junge Frau scheint Hutmacherin gewesen zu sein. Ich finde in der Kiste einige Preislisten und Rechnungen für Hüte. Und der junge Asiate, der oft vor teuren Autos posiert, der viel in Europa reist und von überall Postkarten schickt, der unterschreibt mit dem Namen Keon. So heißt der Mann also. Adressiert sind die Postkarten an eine Anschrift in Aachen und geschrieben an eine Magda. So heißt die Frau auf den Bildern also. Aber er schickt ihr nicht nur Postkarten, er schreibt seiner Magda vor allem lange Briefe. Als ich sie lese, merke ich, dass Deutsch nicht seine Muttersprache ist, aber er trotzdem sehr gut darin formulieren kann. Meine liebe kleine Magda, ich freue mich sehr, als ich jedes Mal mit dir zusammen
die schönen Stunden, die viel schneller als gewöhnlich vorbeigingen, verlebte. Glaube mir, liebe Magda, du bist die einzige Freundin von mir, was ich in Aachen kenne. Ich kenne wohl viele Bekannte, sie sind aber nicht meine Freundinnen. Du sollst nicht denken, dass ich dich nur äußerlich lieb habe, sondern in Wirklichkeit auch innerlich. Du bist nicht die Königin für alle Leute, sondern nur für mich allein. Ich muss dich für mich allein haben. Du hast mein Herz. Ich atme nur durch deine Organe. Die Regentropfen fallen herunter und bilden viele Kreise auf der stillen Wasserfläche. In jedem Kreis sehe ich meine Lieben, dich, mit lächelndem Gesicht.
Diese Briefe klingen sehr romantisch, aber irgendwie auch ein bisschen kitschig. Als ich sie lese, fühle ich mich endgültig wie ein Eindringling in eine sehr intime Geschichte, die mich eigentlich nichts angeht. Ich hoffe, es taucht auch nicht irgendwann alte Liebesbriefe von mir auf, die dann irgendein Zeitungsredakteur in seinen Podcast einbaut. In der Kiste liegt auch ein Kalender. Er sieht unscheinbar aus, abgegriffen, schwarz, so klein wie eine Kreditkarte. Es haben mehrere Personen in Notizen reingeschrieben. Man kann unterschiedliche Handschriften erkennen. Es stehen nicht nur Geburtstage drin, sondern zum Beispiel auch Preise für Hüte. Vielleicht gehört eine der Handschriften der anderen jungen Frau, die auch auf vielen Fotos zu sehen ist und die Magda sehr ähnlich sieht. Wie ich bald herausfinde, ist das Kathi, ihre jüngere Schwester. Sie ist auch Hutmacherin. Der Kalender gilt für das Jahr 1932. Es ist das Jahr, in dem diese Liebesgeschichte beginnt. Denn am 27. Februar 1932 schreibt Magda in den Kalender: Wir haben uns in der Erholung kennengelernt. In der Erholung. Als ich Erholung und Aachen zusammen google, komme ich schnell auf die Homepage der Erholungsgesellschaft. Das ist ein gehobener Club, dessen Mitglieder sich in einem Stadtpalais im Zentrum von Aachen treffen. Gegründet wurde er schon 1837 von Kaufleuten, Juristen und Fabrikanten. Den Club gibt es laut der Website heute noch. Es ist ein reiner Männerclub. Mitglied können Herren im volljährigen Alter werden. In unserer Gesellschaft ist es erwünscht, dass Ehefrauen und Partnerinnen der Mitglieder am Gesellschaftsleben teilnehmen. So steht es wirklich heute noch auf der Homepage. Es sollen hier gesellige und berufliche Kontakte der Mitglieder gepflegt werden. Irgendwie wirkt es total aus der Zeit gefallen, aber das passt ja zu unserer Geschichte. Wir haben uns in der Erholung kennengelernt. Mehr hat Magda für diesen Tag nicht in den Kalender geschrieben. Je länger ich den Kalender und die Liebesbriefe lese, je länger ich auf die Bilder starre, desto stärker zieht das Paar mich hinein in ihre Geschichte. Ich sehe die beiden so oft an, dass sie irgendwann zurückschauen. Aus dem historischen Material wird immer mehr ein persönliches. Das Paar schleicht sich in mein Leben. In den folgenden Tagen und Wochen formen sich die vielen Bilder in meinem Kopf zu einem richtigen Film. Zu einem Schwarz-Weiß-Film. Der Soundtrack klingt nach Schlager oder vielleicht auch Jazz. Nach knackenden Platten, die ein Grammophon abspielt. Ich stelle mir vor, wie das Kennenlernen von Magda und Keon im Winter 1932 abgelaufen sein könnte.
Ist das eine christliche Kälte heute? Komm, hab dich nicht so, Magda. Wir sind ja gleich im Warmen.
Ja, ja, Schwesterlein. Sieh lieber zu, dass du nicht unter die Räder kommst.
Pass doch auf! Nigel!
Wohl verrückt geworden,
der
was?
Der kann sich alles erlauben mit seiner Nobelkaraffe.
Hast du den Pfarrer gesehen? Der war aber nicht von hier.
Komm schon, Magda. Magda? Hallo?
Da.
Was? Was ist denn los mit dir?
Da drüben. Das ist er.
Wer denn?
Guck doch nicht so. Der Fahrer. Der von gerade eben.
Tatsächlich. Ein Chinesen. Du klopfst doch nicht so schamlos. Komm rüber.
Meine sehr verehrten Damen, ich konnte Ihre verzaubernden Blicke nicht übersehen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Keon.
Magda. Angenehm.
Magda. Was für ein wohlklingender Name.
Danke.
Keon.
Keon. Und das ist meine Schwester, Kathi. Guten Tag.
Sehr erfreut, Ihre beider Bekanntschaft zu machen. Sie sind zum wiederholten Male hier in der Erholungsgesellschaft?
Ja, Keon. Wir sind öfter hier.
Und was ist mit Ihnen? Mir scheint, Sie sind neu hier in Aachen?
Nicht so neu, wie Sie vielleicht meinen. Aber sicher leben Sie beide schon länger hier als ich.
Sie sprechen ein vorzügliches Deutsch, Keon.
Danke.
Ja, wo haben Sie das gelernt?
Meine Studien des westlichen Lebens und der Sprachen haben mich nach Europa geführt.
Wen und was genau studieren Sie denn da?
Gerade im Moment studiere ich Sie, Magda.
Wo kommen Sie überhaupt her?
Sie stecken voller Fragen, Magda.
Oh. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht ausweichen. Das war schrecklich unhöflich von mir.
Ach, nicht doch. Nur zu. Fragen Sie.
Wirklich?
Ja. Ich bestehe darauf, dass Sie mich einem strengen Verhör unterziehen.
Verhör? Sie sind 13, Keon.
So könnte es gewesen sein. Ich weiß es natürlich nicht, es ist 100 Jahre her. Es gibt keine Zeugen, die man fragen kann. Aber es gibt unzählige Spuren. Jeder Name, jede Notiz aus der Kiste könnte weiterhelfen, mehr über die Geschichte von Magda und Keon herauszufinden. Ich will mehr wissen. Ich rufe also bei Weingütern an, die in den Dokumenten immer wieder auftauchen. Ich schreibe Stadtarchive und Handwerkskammern an. Ich rufe bei Hutmacherinnen an, ob sie die Namen schon mal gehört haben. Aber bald drehe ich mich im Kreis. Von Magda weiß ich immer noch wenig, von Keon noch weniger. Und das ist auch noch die Welt da draußen. Es gibt viele andere Artikel, die ich schneller fertig machen muss. Aktuelle Themen, bei denen die Zeit drängt. Die Kiste mit ihren schwarz-weißen Fotos hat das Pech, dass sie zeitlos ist. Sie drängt nicht. Wann immer ich sie öffne, packt sie mich und lässt mich nicht mehr los. Aber wenn ich sie wieder zumache, ist es nur eine alte Kiste. Ich bin ganz nah dran, bis ich es nicht mehr bin. Bald bleibt sie in der Ecke liegen. Ich kümmere mich nicht mehr um Magda und Keon. Wochenlang, monatelang, jahrelang. Mehr als 2,5 Jahre lasse ich Magda und Keon in Ruhe. Und doch begleiten sie mich weiter. Als ich das Büro wechsle, kommen die beiden mit. Als ich das Ressort wechsle, wechseln auch Magda und Keon das Ressort. Wo ich auch hinkomme. Jeder, der mich in meinem Büro besucht, fragt irgendwann, was es mit der Kiste in der Ecke auf sich hat, die inzwischen etwas mitgenommen aussieht. Sogar meine Freunde fragen immer wieder, wie es denn der Kiste geht, als wäre sie eine gemeinsame Bekannte. Ich bekomme jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Vor allem, wenn die Leute die Fotos sehen und begeistert sind, natürlich. Ja, super Geschichte, ich weiß. Müsste man mal machen. Im September 2018 erzählt mir ein Kollege, dass eine neue China-Korrespondentin zur SZ kommt. Sie warte aber noch auf ihr Visum und arbeite erstmal von München aus, heißt es. Ich denke mir damals, das sollte ich nutzen, um mal wieder weiterzukommen mit der Kiste. Denn gerade über Keon weiß ich ja noch sehr wenig. Wer ist dieser junge, elegante Mann? Was macht er damals hier in Deutschland? Und wo kommt er her? Bisher konnte ich über seine Herkunft ja nur mutmaßen. Aber ich habe natürlich in der Kiste immer wieder Hinweise gefunden. Einige Fotos zeigen zum Beispiel Tempel und Ziegelhäuser mit geschwungenen Dachgipfeln. Auf die Hinterseite hat jemand kleine Botschaften notiert. Sie bestehen aus feinen, dichten Strichen, die für mich aussehen wie chinesische Schriftzeichen. Aber was weiß ich schon. Ich schreibe also an die neue Korrespondentin Lea. Liebe Frau Däuber, herzlich willkommen bei uns erstmal. Und schon hätte ich eine Frage. Hätten Sie heute kurz Zeit? Schöne Grüße.
Das ist der Moment, in dem ich ein Teil dieser Geschichte werde. Mein Postfach ist damals gerade erst eingerichtet und ich freue mich über Martins Nachricht. Ich fahre also hoch in den 25. Stock zu seinem Büro. Nach ein bisschen Hallo fragt mich Martin als erstes, ob ich eigentlich Chinesisch könnte. Ich sag klar, immerhin lebe ich ja schon eine ganze Weile in China. Und dann zeigt mir Martin, was er eigentlich von mir will. Er deutet auf eine Kiste, die auf seinem Schreibtisch steht, und fängt an zu erzählen. Ich verstehe ehrlich gesagt erstmal nur die Hälfte. Es geht um eine große Liebe und rätselhafte Leute und jemanden, der vielleicht aus China kommt. Deshalb hat er mich angeschrieben. Wegen diesem Mann namens Keon. Er ist auf vielen der Bilder zu sehen. Auf manchen stehen auf der Rückseite Schriftzeichen. Ich lege die Fotos auf einen Haufen, um sie mir später genauer anzuschauen. Oft sieht man Keon zusammen mit anderen jungen Chinesen. Er sieht sehr schick aus, mit teuren Autos, häufig ein Glas Wein in der Hand, oft nur im Morgenmantel. Er ist mal in Paris, mal in München, mal in Venedig. Und dann zieht Martin ein Foto heraus, das mich wirklich packt. Darauf ist eine Gruppe junger Männer und Frauen zu sehen, die meisten von ihnen Chinesen. Nur ganz vorne sitzt eine junge Frau mit gefalteten Händen und hellen Haaren. Martin sagt, es sei diese Magda. Keon hat seinen Arm um sie gelegt. Aber das Detail, das mich wirklich in den Bann zieht, ist eine Flagge. Sie hängt hinter der Gruppe. Das Bild ist schwarz-weiß, aber ich erkenne sie sofort. Eine rote Flagge mit einer weißen Sonne auf blauem Grund. Es ist die Flagge der Republik China. Das Foto stammt ja wie fast alles in der Kiste aus den 30er Jahren. Was zu dieser Zeit in China passiert, weiß im Westen heute eigentlich fast niemand mehr. Dabei wird damals auch dort Weltgeschichte geschrieben. Das 2000 Jahre alte Kaiserreich wird gestürzt. Monarchisten, Nationalisten und Kommunisten kämpfen um die Macht. Damals herrscht eine Stimmung des Aufbruchs. Die Zeit prägt China bis heute, aber über vieles, was damals passiert, wird heute kaum mehr gesprochen. Im Gegenteil, die Kommunistische Partei, die heute in China regiert, tut alles dafür, die Ära als eine Zeit des Chaos und der Schwäche darzustellen. Sie schreibt die Geschichte um und unterdrückt die Wahrheit, weil diese Wahrheit alles in Frage stellen würde, für das die Partei heute steht. Ich denke sofort, diese Fotos, Postkarten und Briefe aus Martins Kiste könnten eine Sensation sein, eine einmalige Chance, unverfälschte Einblicke in diese Zeit zu bekommen. Erzählt von Menschen, die dabei waren. Okay, vielleicht muss ich mich an dieser Stelle mal kurz vorstellen. Ich bin Lea Sahai und ich bin ein echter China-Nerd. China ist für mich mehr als einfach nur eine Station in meinem Lebenslauf. Das Land ist für mich ein richtiges Lebensthema, schon lange. In der 10. Klasse sind viele meiner Mitschüler für ein Austauschjahr nach Amerika oder England gegangen. Aber für mich war von Anfang an klar, ich gehe nach China. Und so habe ich als 16-Jährige ein Jahr bei einer Gastfamilie in Peking gelebt. Das war 2008, kurz vor den Olympischen Spielen. Seitdem hat mich das Land nicht mehr losgelassen. Deshalb ist es für mich auch so schmerzhaft zu sehen, was in China heute alles passiert. Der totale Machtanspruch von Staatsführer Xi Jinping und die totale Kontrolle und Überwachung durch die Regierung. Das spüre ich als westliche Journalistin auch selbst immer wieder. Als Martin mir die Kiste zeigt, bin ich gerade mal wieder gestrandet in Chinas Bürokratieirrsinn. Seit Wochen warte ich in München auf mein Visum. Eine China-Korrespondentin, die nicht nach China kann, das ist keine schöne Rolle. Ich bin also froh, dass ich mit dieser Kiste eine Mission habe, um die Wartezeit zu überbrücken. Da ahne ich noch nicht, wie lange mich diese Kiste noch beschäftigen wird, wie schwierig die Recherche in China wird und dass ich, bevor diese Geschichte hier veröffentlicht wird, sogar meinen Nachnamen von Däuber zu Sahai wechsle und zwei Kinder bekommen werde. Nach meinem Treffen mit Martin nehme ich einige Bilder und Notizen mit in mein Büro. Ich bin richtig aufgeregt. Ich will gleich weitermachen und rausfinden, was die Geschichte hinter dieser Kiste ist. Ich sortiere die Bilder erst nach Datum, dann nach Orten. Beides ist meistens hinten auf den Bildern vermerkt. Ich notiere mir alles, was ich finden kann. In meinem Büro schaut es bald aus wie bei so einem Ermittler in Krimiserien, mit wild verteilten Bildern und Zetteln, überall auf dem Boden. Vor allem Keon und seine gut gekleideten chinesischen Freunde interessieren mich. Sie reisen durch Europa, feiern mit Freunden, wirken so weltgewandt und frei. Auf einem Bild hält Keon zwei Freunde im Arm. Sie haben ihre Schwimmanzüge heruntergezogen und zeigen ihre Muskeln. Alles aufgenommen vor fast 100 Jahren. Es fühlt sich an wie eine Zeitreise. Zurück in eine Zeit, in der junge Chinesen wie Keon von einem anderen China träumen. Von einem modernen und freien China. Und mit jedem neuen Behördenbrief an mich aus dem heutigen China, denke ich, das ist nicht das Land, von dem Keon und seine Freunde damals geträumt haben. Glaube ich zumindest. Aber was weiß ich schon. Bisher kann ich ja noch nicht einmal sagen, wer dieser Keon eigentlich ist, woher er kommt und was zum Teufel er in Aachen macht. Was mich gleich stutzig macht, Keon ist eigentlich kein chinesischer Name, auch wenn er damit seine Briefe auf Deutsch unterschreibt. Manchmal unterschreibt er auch mit vollem Namen, Chan Kok Keon. Das klingt schon chinesischer. Aber für die Recherche ist es für mich wichtig, die Schriftzeichen von seinem Namen zu kennen, um zu wissen, ob die Notizen auch von Keon stammen. Dort entdecke ich dann viele Notizen, die mit dem Namen Chen Guoxiang unterschrieben wurden. Chan Kok Keon, Chen Guoxiang, das könnte passen, das könnte derselbe Name sein, nur in einem anderen chinesischen Dialekt. Von denen gibt es echt viele. Nur eine große Hilfe ist das erstmal nicht. Chen ist leider auch einer der häufigsten Nachnamen in China, so wie Müller in Deutschland. Ich brauche also mehr Hinweise, um herauszufinden, wer Keon war. Ich kämpfe mich also durch alle Schriftzeichen auf der Rückseite der Bilder. Die Schrift ist klein und in sogenannten Langzeichen geschrieben, der alten Schreibweise in China, die ich kaum kann. Sie wird von oben nach unten gelesen und von rechts nach links. Nach und nach verstehe ich, dass auf der Rückseite der Fotos auch kleine Briefe sind, die sich mehrere Leute hin und her geschickt haben. Ich notiere mir mehrere Namen. Die Personen sprechen sich als Brüder an. Großer Bruder Qi, kleiner Bruder Chiang und so weiter. Vier sind es insgesamt. Alle tragen den Nachnamen Chen. Ich setze mich also an den Laptop und tippe die Namen der Brüder bei Google ein. Auf Deutsch gibt es keinen Treffer. In Kurzzeichen auch nicht. Aber die vier Namen in Langzeichen, Bingo.
Schon kurz nach meinem Treffen mit Lea habe ich eine E-Mail von ihr im Postfach. Lea schreibt: Hallo Martin, ich habe herausgefunden, wem die Unterlagen gehören. Es ist gelinde gesagt unglaublich. Das war die erste Folge von Die Kiste, auf der Suche nach einer geheimen Liebe. Eine SZ-Podcast-Serie in 6 Teilen. Die nächste Folge könnt ihr direkt hören mit einem SZ-Plus-Abo. Denn eins kann ich schon verraten. Diese Mail von Lea und was sie da herausgefunden hat, das hebt diese Recherche auf eine ganz neue Ebene. Bald finde ich mich in weltpolitischen Verstrickungen zwischen Deutschland und China wieder. Ich versuche einen mysteriösen Todesfall zu lösen. Und dann ist da ja auch noch die Frage, welche Reise diese Kiste schon hinter sich hat und wie sie in einem Keller in Köln vergessen wurde.
Ist nämlich ein grausames Schicksal. Die Frau hat ein furchtbares Leben.
Sondern wir wollen den Deutschen so weit erziehen, dass vor allem alle begreifen müssen, dass es kein Leben gibt ohne Recht.
Ich will dich dann ganz heiß küssen, sogar deinen ganzen Körper. Du lässt mich das aber nicht tun.
Whether you agree or not with what he did, he was still an important person in modern Chinese history. You cannot pretend that he didn't exist, which is what the textbooks are doing.
Die Kiste ist eine SZ-Plus-Serie. Autoren und Hosts Lea Sahai und ich, Martin Wittmann. Projektleitung und Skript Antonia Franz. Redaktionsleitung Patrick Bauer. Produktion und Sounddesign Caroline Lenk. Mitarbeit Sounddesign Bonnie Stoev. Dramaturgische Beratung Till Krause. Redaktionelle Mitarbeit Laura Stettler und Leo Sinieux. Hörspiel, Skript und Regie Martin Heindl. Sprecher Henriette Nagel, Paula Jane O'Mara und Shi Do Shao. Auf sz.de/kiste-fotos findet ihr übrigens auch viele Fotos von Kea und Magda und ihren Weggefährten. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@sz.de und empfehlt unseren Podcast gern weiter.